HR Info.
Mit Liane Stahl, ich grüße Sie heute an diesem ganz besonderen Tag für viele Deutsche, dem Tag der deutschen Einheit. Vor mittlerweile 30 Jahren ist aus zwei Ländern wieder ein gemeinsames Deutschland geworden. Ob Ostlohn oder Westrente, immer wieder treffen wir seit der Wende auf solche Begriffe und sie halten sich hartnäckig. Stellt sich die Frage, ob wir sie nun, 30 Jahre danach, endlich aus unserem Wortschatz verbannen sollten. Schließlich gehören sie mehr der Vergangenheit an, als dass sie in die Zukunft weisen. Der ehemalige CDU-Innenminister Thomas de Maizière wirbt im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio dafür, die Erfolge von 30 Jahren deutscher Einheit nicht kleinzureden. Kritiker hingegen warnen, schönreden helfe nicht. Über die Diskussion berichtet Kai Küstner.
West und Ost, das wird in unserem Sprachgebrauch immer schon als Gegensatzpaar benutzt. Wie heiß und kalt, groß und klein. Ein Wind kann aus Nordost oder Südwest wehen, aber eben kaum aus den Himmelsrichtungen Ost und West zugleich. Doch stetig die Gegensätze zu betonen, sich an Begriffe wie Aufbau Ost zu klammern, hält der in Dresden lebende, gebürtige Bonner Thomas de Maizière für einen Fehler.
Aufbau Ost heißt ja, es liegt alles in Trümmern und das muss jetzt irgendwie aufgebaut werden. Das war nach 90 sicher noch der Fall. Inzwischen hat sich das längst verändert. Deswegen finde ich, sollten wir auf alle diese Begriffe innere Einheit, Angleichung der Lebenswelt, also Aufbau Ost verzichten, weil sie etwas zum Ausdruck bringen, dass irgendwie der starke Westen den schwachen Osten irgendwie aufhebt. Und gleichzeitig beklagen wir uns, dass die Menschen von mangelnder Augenhöhe reden.
Gerade dieses Gefühl bei vielen Ostdeutschen, dass es da doch noch einen Größenunterschied gibt, ist aus Sicht des Ex-Innenministers mitverantwortlich dafür, dass die AfD in den neuen Bundesländern doppelt so hohe Wahlergebnisse einfährt wie im Westen.
Das kriegt man nicht dadurch gelöst, dass man Mitarbeiter der Bundeszentrale für politische Bildung aus dem Westen da hinschickt und sagt, jetzt erklären wir euch mal, was Demokratie ist. Dann entsteht sofort eine Trotzhaltung.
Über den Besser-Wessi wurde auch schon vor 30 Jahren diskutiert. Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio bezeichnete de Maizière, der den Einheitsvertrag einst mit aushandelte, den allgemeinen Vereinheitlichungswunsch als Jagd nach einem Phantom. Schließlich seien die Löhne in Ostfriesland und Hamburg auch unterschiedlich. Eine Phantomjagd oder wahlweise Phantomdebatte sieht der linken Politiker Matthias Höhn dagegen nicht. Gehaltsunterschiede fallen, so Höhn, bei der Frustration in Ostdeutschland durchaus ins Gewicht.
Die Menschen fühlen sich nicht ausreichend gewürdigt. Ihre Biografien spielen keine Rolle, sind entwertet worden. Und nach wie vor kriegen sie weniger Geld als ihre westdeutschen Landsleute und das wissen sie.
Von Gefälligkeitsgutachten, die sich die Große Koalition Jahr für Jahr mit Bezug auf den Stand der deutschen Einheit ausstelle, spricht Höhn. Wohingegen der Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz, Stichwort Unterschiede Ost und West, findet, Deutschland sei sich seit 1990 immer ähnlicher geworden.
Das kann man messen, angefangen von Familienmodellen über Freizeitgestaltung, Arbeitszeiten, Vereinsleben.
Für den Historiker Ilko Sascha Kowalczuk hingegen besteht das Hauptproblem darin, dass 1990 der Westen dem Osten sein System schlicht übergestülpt habe. Das Machtverhältnis der West zu den Ostdeutschen von Anfang an klar gewesen sei. Auch Thomas de Maizière gibt zu, dass die Umwälzungen für die Menschen, wenn auch aus seiner Sicht erfolgreich, gewaltig waren und nun im Osten eine Veränderungsmüdigkeit eingetreten sei.
Und wenn jetzt gesagt wird, naja Leute, jetzt fängt die Veränderung aber erst nochmal wieder richtig an. Digitalisierung, Globalisierung, Migration, ihr müsst Englisch können und so weiter. Dann sagen viele, das möchte ich nicht mehr.
De Maizière aber bleibt dabei, die Lage sei besser als die Stimmung. Während der CDU-Politiker die Verwendung bestimmter Vokabeln aus dem Einheitslexikon wenig hilfreich findet, meinen andere, die Unterschiede zwischen Ost und West kleinzureden, sei schlicht unehrlich.
Ist es zeitgemäß, noch immer Begriffe wie Ostlohn oder Besserwessi zu verwenden? Die sachliche und emotionale Diskussion darüber hat Kai Küstner für uns zusammengefasst. Dass die Wende und schließlich die deutsche Einheit ein riesengroßer historischer Schritt für Gesamtdeutschland ist, ist wohl unbestritten. So mancher hat heute noch Erinnerungen an die Zeit vor der Wende und die Zeit der friedlichen Revolution. Doch auch für die nachfolgenden Generationen soll diese besondere deutsche Geschichte und das Gedenken daran sichtbar bleiben. Bietet sich doch ein Denkmal an. Denkmäler sollen uns an wichtige Dinge erinnern und uns zum Nachdenken anregen. So hatte man schon 2007 den Bau des Einheitsdenkmals beschlossen, eine begehbare Wippe vor dem rekonstruierten Stadtschloss. Allerdings, erst im Mai dieses Jahres ging es los mit den Bauarbeiten. Angela Ulrich.
Bauzäune, ein Kran, ein Rammbagger. Da, wo eine gigantische Waage entstehen soll, das Einheits- und Freiheitsdenkmal vor dem neuen Berliner Schloss, geht es lautstark zu. Immerhin wird seit kurzem endlich gebaut, was Passanten wie die Niggemeiers dennoch nicht überzeugt.
Die Verschaukelwippe für die Ossis, die braucht keiner. Nach 30 Jahren das endlich zu machen, das Geld, das kann man sinnvoller ausgeben.
Albern, wenn ich schon hier so ein Schloss hinbaue und dann so eine komische Wippe davor, ist das rausgeschmissenes Geld.
Rund 3 Kilometer entfernt im obersten Stock des Kanzleramts hat Monika Grütters ihr Büro und kann das Schloss am Bauplatz von dort sogar sehen. Die Kulturstaatsministerin hat einen etwas anderen Blick auf das Projekt der Einheitswaage.
Ich bin überzeugt davon, dass Erinnerung sichtbare Zeichen braucht. Wir sprechen ja nicht ohne Grund von Denkmalen.
Die Höhepunkte der Geschichte zu würdigen ist fast schwieriger, als die Abgründe zu zeigen, sagt Grütters.
Und dass wir hier nicht einem abstrakten Geschehen ein Denkzeichen gewähren, sondern damit vor allen Dingen an den Mut der vielen Bürgerinnen und Bürger erinnern, die wirklich ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben für Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Das, finde ich, verdient alle Anstrengung.
Fledermäuse im historischen Sockel kamen dem Einheits- und Freiheitsdenkmal in die Quere. Ein zu erhaltendes Mosaik, dann sind die Baukosten nach oben geschnellt. Doch dass die riesige Waagschale entsteht, die die Besucher dann gleich einer Wippe in Bewegung bringen soll, das findet der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Van Davids, richtig und wichtig.
Ich denke schon, dass ein Land Erinnerungspunkte, die seine Geschichte betreffen, haben sollte, die zum Anschauen und Anfassen und vielleicht im Idealfall wie im Falle der Einheitswaage auch zum Begehen sind.
Katrin Göring-Eckardt hingegen winkt ab. Eine Waage von mir aus, sagt die Grünen-Fraktionschefin, aber die Einheit eines Landes hänge doch nicht an Steinen.
Eigentlich geht es ja darum, dass wir seit 30 Jahren die Chance haben, unser Land gemeinsam neu zu entwickeln. Und das ist das für mich Entscheidende. Nicht, dass wir irgendwie statisch etwas haben, was wir dann erreicht haben und dann machen wir einen Haken dran.
Auch der langjährige Bundesinnenminister Thomas de Maizière kann mit dem Einheitsdenkmal wenig anfangen. Aber die Nationalfarben wieder zurückzuholen von Populisten, die sie für sich vereinnahmen, das findet der CDU-Politiker gerade am Nationalfeiertag wichtig.
Deswegen habe ich die Idee, dass wir am 3. Oktober alle, die irgendwie ein Zeichen der Nationalfarbe bei sich haben, und sei es ein schwarz-rot-goldener Lippenstift auf der Wange, wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft, dass sie umsonst mit der Bahn fahren dürfen, dass sie umsonst ins Museum gehen müssen.
Sichtbarer als ein Haus aus Stein, nennt de Maizière das. Kulturstaatsministerin Grütters will am Denkmal für die Einheit aber festhalten, auch wenn es weder zu 30 Jahren Mauerfall noch zu 30 Jahren deutsche Einheit fertig wird.
Ich hätte mich gefreut, wenn es zu einem richtig schönen, runden Jubiläum gelungen wäre, aber wir rechnen damit, dass wir im Verlauf des Jahres 2022 dann tatsächlich die Bürger in Bewegung bringen können.
Und so lange drehen sich noch die Kräne auf dem Schlossplatz.
Ein Baustellenbesuch mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Angela Ulrich. Sie hat beschrieben, wie das Denkmal zur deutschen Einheit langsam Gestalt annimmt, 30 Jahre danach. Sie alle sind Veteranen des Vereinigungsprozesses zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR vor 30 Jahren. Einige Namen sind heute noch aktuell in der Politik, andere sind bei vielen fast schon in Vergessenheit geraten. Sie heißen Markus Meckel oder Wolfgang Schäuble, Wolfgang Thierse oder Richard Schröder. Sie sind es, die den Weg bereitet haben für die Wiedervereinigung, die am Ende ein Beitritt wurde. Wie also blicken Sie, die Vertreter aus dieser Gruppe der Veteranen der Einheit nach 30 Jahren, auf das Erreichte?
Na ja, zunächst einmal, das Erste, was man denkt, ist, 30 Jahre ist es schon her.
Wolfgang Schäuble und das Zeitgedächtnis eines Zeitzeugen. 30 Jahre Wiedervereinigung. Er war damals Innenminister, hatte vieles vorausgedacht, nicht alles vorausgesehen. Mauerfall und Wiedervereinigung. Für Schäuble, der 48 Jahre Parlamentarier ist, Minister war, CDU-Chef, der Moment seines Lebens.
Das war natürlich der unglaublichste Moment in der politischen Geschichte. Die Mauer geht auf, die Mauer geht auf. Ja, das war der bewegendste Moment in mein politisches Leben irgendwo.
30 Jahre ist es her. Er, der Jurist, wurde zum Architekten. Der Einheitsvertrag trägt seine Handschrift 30 Jahre seither. Der heutige Bundestagspräsident sagt, 30 Jahre können in der Geschichte sehr kurz, aber auch sehr ereignisreich sein.
Also 30 Jahre ist zum Beispiel die Zeit von 1914. Da fing der Erste Weltkrieg an.
bis 1944. Da war die Katastrophe bald am Ende.
Die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Seine persönliche Katastrophe ebenfalls 30 Jahre her. Das Attentat.
Es fällt ja bei mir ein bisschen persönlich zusammen. Seitdem bin ich im Rollstuhl. Das hat man mit der Wiedervereinigung nicht unmittelbar was zu tun, aber es fällt halt zeitlich zusammen.
9 Tage nach dem 3. Oktober fielen die 2 Schüsse. Für Schäuble bleibt 1990 dennoch das Jahr der Wiedervereinigung. Rückblickend sagt er, der Hauptstadtfragen, Vertragsformulierungen, Währungs- und Bewahrungsfragen klären musste, sei das alles prima gelaufen. Nur eine Anregung hat der Mann mit dem feinen Humor.
Wenn wir nochmal Wiedervereinigung machen, machen wir es wieder so, aber wir machen es nicht mehr in einem Wahljahr. Denn wir brauchten ja 2/3 Mehrheiten. In der Volkskammer und im Bundestag.
Im März Volkskammerwahlen, im Dezember 90 die ersten gemeinsamen im Bundestag. Viel hat sich seither geändert. Nicht alles, sagt Schäuble, habe sich erfüllt. Und er zitiert den Altbundespräsidenten Gauck, als der sich einst an seine ostdeutschen Träume erinnerte.
Wir träumten vom Paradies und landeten in Nordrhein-Westfalen. Das war natürlich ein besonders schöner Satz. Aber er hat es in der Substanz genau beschrieben, so, aber ist Geschichte und so ist menschliches Leben.
Rückblickend auf 30 Jahre gab es Fehler, jede Menge, sagt Schäuble. Der Westen wollte großzügig sein, aber sich ändern?
Das, was viele Menschen ein Stück weit bis heute in der ehemaligen DDR, in den neuen Ländern auch ein bisschen verletzt. Man wollte überhaupt nichts verändern. In der Bundesrepublik wollte man eigentlich nichts verändern. Man hat gesagt, nö, also gut, wir machen da und ja, da muss man gucken. Aber dass sich für uns was ändert, im Westen, das haben sie gar nicht eingesehen,
sagt der Schwabe. Aber die große Mehrzahl sei doch heute so glücklich, wie niemand ahnen konnte. Was er sich wünscht jetzt nach 30 Jahren, er hat einen Wunsch an die alten Bundesländer.
Mehr Respekt, sagen ja, ihr habt genauso euer Leben, ihr wart genauso fleißig, tüchtig, ihr wart genauso solidarisch wie die Westdeutschen, ihr seid nicht dümmer.
Wie also feiert man 30 Jahre Wiedervereinigung? Mit Dankbarkeit, notfalls auch stiller Dankbarkeit, sagt der Einheitsveteran Schäuble.
Und dann ist es auch gut, mehr muss ja nicht sein. Wir wollen keinen Hurra-Patriotismus, wir brauchen keine Militärparaden mehr, um sowas zu feiern. Nein, wir können das auf unsere Art machen. Und das ist jedenfalls das Beste, was ich aus der deutschen Geschichte der letzten Jahrhunderte insoweit kenne.
Kein Hurra-Patriotismus, keine Militärparaden, aber dennoch das Bewusstsein, dass die gesamtdeutsche Geschichte eine ganz große ist. So Wolfgang Schäuble, einer der Veteranen von damals, über die Georg Schwarte berichtet hat. Für die Menschen in Ostdeutschland war die Einheit ein radikaler Einschnitt. Klar, für die Menschen im Westen änderte sich zunächst wenig. Aber wie ist das heute, 30 Jahre danach? Jim Bob Nikschas ist der Frage nachgegangen, ob denn auch der Westen inzwischen endgültig in der deutschen Einheit angekommen ist.
Die deutsche Einheit, eine Einbahnstraße? Diesen Eindruck hat zumindest manchmal Jan Korte, Bundestagsabgeordneter der Linken. Geboren im tiefsten Westen in Osnabrück, hat er seinen Wahlkreis in Sachsen-Anhalt. In seinem Anglerverein in Bitterfeld hat er schon des Öfteren bemerkt,
dass die sich sehr gut im Westen auskennen, also auch oft alle schon da gewesen sind. Und wenn ich bei der Westverwandtschaft bin, findest du dort immer noch reihenweise Leute, die noch nie da gewesen, die extrem wenig wissen über die Entwicklung dort.
Sind die Westdeutschen also ignorant? Das glaubt Linken-Abgeordnete Karen Ley nicht. Sie ist im rheinland-pfälzischen Neuwied aufgewachsen und dann in den Osten gezogen. Jetzt vertritt sie die Menschen aus dem Wahlkreis Bautzen im Bundestag. Sie sagt, den Menschen im Westen wurde nie richtig kommuniziert, welche positiven Aspekte aus dem Osten in die Einheit hätten einfließen können.
Ich denke beispielsweise an solche Sachen wie ein flächendeckendes Netz von Kindertagesstätten, von Gemeinschaftsschulen, Gleichberechtigung von Frauen, öffentliche Infrastruktur. Das waren ja Dinge, die viele Ostdeutsche geschätzt haben. Das sind Dinge, über die wir heute, 30 Jahre nach der Wende, im gesamten Land diskutieren.
Die Fehler liegen also offenbar in der Vergangenheit. Doch auch in der Gegenwart gibt es Nachholbedarf beim Thema Einheit. Das spürt Jan Korte ziemlich häufig bei seinen Besuchen in der westdeutschen Heimat, wenn die immer gleichen Fragen nach seiner Arbeit im Osten kommen.
Warum wählen die da so? Sind die wirklich frustriert und so weiter und so fort? Und das fällt natürlich schon auf, dass gar nicht direkt mal gefragt wird, was ist da eigentlich gut? Was haben die da eigentlich durchgemacht? Wie haben die das erlebt und verarbeitet? Das ist natürlich etwas, worüber man eigentlich viel mehr in Austausch kommen müsste.
Mehr Austausch, aber auch mehr Gerechtigkeit braucht es für ein besseres Verständnis zwischen West und Ost. Da sind sich Jan Korte und Karen Ley einig. Die Firma Bautzner Senf zum Beispiel hat ihren Sitz inzwischen im Westen und zahlt dort auch deutlich besser.
Die Beschäftigten in der Bautzner Firma verdienen für die gleiche Arbeit 800 Euro weniger im Monat. Und das empfinden einfach viele Leute als eine Demütigung. Und das wäre ja ein guter Ansatz, zum Beispiel auch für westdeutsche Kolleginnen und Kollegen, sich solidarisch zu zeigen und vielleicht darüber auch ein Stück Einheit herzustellen.
Aktiv aufeinander zugehen, genau das hat ausgerechnet die Corona-Krise, in der Abstand doch am meisten zählt, in diesem Jahr zwischen West und Ost bewirkt. Viele Westdeutsche fanden im vergangenen Sommerurlaub erstmals ihren Weg in die neuen Bundesländer, hat auch Jan Korte positiv bemerkt.
Da ist richtig was los und man hört es ja auch, also es war unüberhörbar, Wessis aus Baden-Württemberg zum Beispiel. Ich glaube, dass da natürlich jetzt viele Leute aus dem Westen da viel mehr kennengelernt haben. Das ist ja auch schön.
Im Sommerurlaub zur deutschen Einheit? Vielleicht nicht das Allheilmittel, aber dennoch ein wichtiger Schritt, wenn Westdeutsche den Osten endlich für sich entdecken. Nach 30 Jahren wird's Zeit.
30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Jim Bob Nikschas darüber, ob denn auch der Westen heute komplett in der Einheit angekommen ist.
HR Info.
Auf dem Papier war diese Einheit relativ schnell hergestellt. Es hat aber eine ganze Weile gedauert, bis sie auch im Alltag angekommen ist. Wie gut oder wie schlecht aber funktioniert das im Deutschen Bundestag heute? Im Parlament sitzen auch junge Abgeordnete aus Ostdeutschland oder aus den nicht mehr ganz so neuen Ländern. Diese jungen Politiker hat unser Hauptstadtkorrespondent Kai Clement gefragt, wie sie sich an diese Zeit von damals vor der Wende noch erinnern, wenn überhaupt.
Ja, also ich erinnere mich noch an Details aus der DDR, aber das ist dann eben die Kita.
Markus Faber, Jahrgang 1984.
Oder der erste Besuch in Westdeutschland in der Nacht mit der Familie über die Grenze in Niedersachsen.
Für den 36-jährigen FDP-Politiker aus Stendal ist die DDR keine prägende eigene Erfahrung. Schafft die Herkunft dennoch ein vielleicht sogar parteiübergreifendes Wir-Gefühl für die junge Abgeordnetengeneration Ost? Jein, so die Antwort von Markus Faber.
Ich glaube, es gibt ein Zusammengehörigkeitsgefühl in einem Bundesland, in einer Region, vielleicht auch so eine gewisse ostdeutsche Mentalität, weil die Problemlagen ja doch ähnlich sind und weil man eben ein Stück der Geschichte auch noch enger zusammengegangen ist.
Sepp Müller aus Wittenberg hat seinen Namen, ungewöhnlich für die DDR, einem FC Bayern München begeisterten Opa zu verdanken. Geboren ist er 1989, im Jahr der Friedlichen Revolution also.
Beispielsweise war mein Opa auch damals in der SED-Kreisleitung mit gewesen, Chef einer Wohnungsgesellschaft vor Ort gewesen, also politisch auf der anderen Seite.
Ein Opa, den er selbst aber nicht mehr erlebt hat. Erinnerungen also, die für den CDU-Abgeordneten keine gemeinsame Identität mehr begründen.
Nein, also wir sind eine Generation, die in ganz Deutschland leben und sind auch im vereinigten Deutschland aufgewachsen. Von daher ist das Wir-Gefühl ganz Deutschland und nicht Ost, West, Nord, Süd.
Mehr Übereinstimmung gibt es bei den Themen, die die junge Politikergeneration Ost beschäftigen.
Es sind vor allem Vergangenheitsthemen, die wir versuchen zu bewältigen, sei es beispielsweise das Thema Adoptiveltern, Stasi-Unterlagenbehörde etc., wo wir auch als junge Menschen uns mit einbringen.
Der FDP-Mann Faber sieht mehr Verbindendes als nur diese Vergangenheitsthemen. Er denkt dabei aber nicht nur an seine Generation. Die FDP hat nämlich, wie andere Parteien, auch eine Landesgruppe Ost. Das Ziel, sich besser Gehör zu verschaffen.
Ich würde tatsächlich sagen, Punkt 1, Infrastrukturausbau, Autobahn, Breitband, Internet. Punkt 2, demografische Wende. Und ansonsten ist das Dritte vielleicht dann einfach die Mentalität. Also man hat als Ostdeutscher ja bestimmte Entwicklungen der Bundesrepublik nicht mitgemacht. Zum Beispiel die 68er-Bewegung. Ich erlebe, dass in Ostdeutschland die Einstellung zur Bundeswehr einfach viel positiver ist als in Westdeutschland.
Claudia Müller überlegt nicht lange. Norddeutsche sei sie. Die Grünen-Politikerin, Jahrgang 81, kommt aus Rostock. Auch sie nennt als wichtigstes Thema die Infrastruktur. Von Gesundheitswesen über Bildung bis hin zur digitalen Erschließung der Regionen.
Wir arbeiten da auch sehr kollegial hinter den Kulissen miteinander. Weil es tatsächlich bei diesen Fragen gar nicht so die großen Kämpfe sind.
Auch ihre Fraktion hat eine Landesgruppe Ost.
Ich meine, wir stellen immerhin eine Parteivorsitzende und eine Fraktionsvorsitzende. Also da können wir uns jetzt über mangelnden Einfluss tatsächlich auch nicht beklagen.
Sie, die schon fast 40 ist, spricht durchaus von einer ostdeutschen Identität und meint eben diese anderen Erfahrungen, von Kinderliedern bis hin zu Mai-Demonstrationen.
Und ich weiß noch, an jeder Straßenecke verschwand immer so ein ganzer Teil Leute einfach um die Ecke und rannte, damit sie bloß nicht mehr weiter mitlaufen mussten.
So klingt sie, die Generation Ost im Deutschen Bundestag. Junge Abgeordnete, die in der DDR geboren wurden und im wiedervereinigten Deutschland groß geworden sind. Unser Hauptstadtkorrespondent Kai Clement hat sie getroffen. Mit dem 3. Oktober 1990 galt das Grundgesetz nicht mehr nur im Westen, sondern auch im Osten Deutschlands. Aber es gab durchaus den Wunsch nach einer neuen gemeinsamen Verfassung. Das wäre nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik nach Artikel 23 Grundgesetz möglich gewesen. Bekanntlich aber kam es nicht dazu. Eine vertane Chance? Wäre jetzt, 30 Jahre später, vielleicht Zeit für eine gesamtdeutsche Verfassung, die zum Beispiel die Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung aufnimmt? Angela Tesch.
Wann hat Wolfgang Thierse das letzte Mal ins Grundgesetz geschaut?
Erst vor ein paar Tagen. Ich schaue immer mal wieder rein, um zu sagen, welche Formulierung ist in welchem Artikel. Ich habe zu Hause, überall habe ich Grundgesetze liegen.
1990 hätten viele DDR-Bürger auch wegen des Grundgesetzes zur Bundesrepublik gehören wollen, sagt der frühere Bundestagspräsident. Im Einigungsvertrag wird empfohlen, dass ein Gremium aus Vertretern von Bundestag und Bundesrat ausloten soll, ob das Grundgesetz ergänzt oder geändert werden soll. Denn es gibt auch noch Artikel 146, in dem es heißt:
Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.
Eine Verfassung vom Volk beschlossen, das wäre etwas Neues. 1949 stimmten die Länderparlamente dem Grundgesetz zu, außer in Bayern. Soweit kam es Anfang der 1990er Jahre nicht.
Diese Verfassungskommission litt darunter, dass es einen Teil, namentlich CDU/CSU, gegeben hat, die sagten, am Grundgesetz soll eigentlich nichts geändert werden. Es ist so großartig.
Daran hatte auch Thierse keine Zweifel. Aber er sei in die Kommission gegangen, um vor allem eine Erfahrung der friedlichen Revolution einzubringen.
Also das, was man damals abschätzig oder lobend die Demokratie der Straße genannt hat. Und meine Intention war, in das Grundgesetz mehr Elemente direkter Bürgerbeteiligung einzutragen. Und mein Erschrecken war groß, dass mir ausgerechnet ein anderer Ostdeutscher, der damalige sächsische Justizminister Steffen Heidmann, widersprochen hat mit der Bemerkung: Herr Thierse, was wollen Sie denn? Die DDR-Bürger wollten unter das Grundgesetz so, wie es ist. Die wollen keine Änderung.
Eine gesamtdeutsche neue Verfassung zum damaligen Zeitpunkt wäre von Vorteil gewesen, sagt der Dresdner Verfassungstheoretiker Hans Vorländer. Als Symbol für
ein neues deutsches Gefühl von Integration und Einheit.
Dass die Belange der Ostdeutschen nur marginal ins Grundgesetz einfließen, habe den Eindruck verstärkt, dass ihre Erfahrungen und Ideen vor allem in den 1990er Jahren gering geschätzt wurden. Der Soziologe Rai Kolmorgen bringt es auf die Formel:
Der Westen ist die Norm und der Osten passt sich freundlicherweise an.
Hans Vorländer verweist darauf, dass heute über 80% der Deutschen mit dem Grundgesetz sehr zufrieden sind. In Ost und West. Eine neue Verfassungsdebatte sei denkbar, aber nicht realistisch. Zur Forderung, mehr direkte Demokratie auf Bundesebene zu ermöglichen, empfiehlt der Verfassungsexperte:
Guckt in die Landesverfassung, guckt in die Kommunalverfassung und guckt, was ihr dort für direktdemokratische, partizipatorische Teilhaberechte habt.
Der Fokus auf das Grundgesetz würde den Blick dafür verstellen, dass alle ostdeutschen Landesverfassungen Volksbefragungen, Referenden und Volksabstimmungen ermöglichen. Nach ihrem Vorbild hätten auch westdeutsche Bundesländer zum Beispiel die Quoren für die Bürgerbeteiligung gesenkt. Das sieht Wolfgang Thierse etwas anders. Auch die repräsentative Demokratie lasse es zu, den Bundestag zwischen den Wahlen mit den Anliegen der Bürger zu befassen, etwa durch Volksbegehren. Nach klaren Regeln, die Missbrauch ausschlössen.
Reicht das Grundgesetz noch? Über die Verfassungsfrage laut nachgedacht hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Angela Tesch. Wir feiern heute 30 Jahre deutsche Einheit. Mit verschiedenen Fragen und aus verschiedenen Perspektiven haben wir uns gemeinsam mit unseren Hauptstadtkorrespondenten in Berlin Gedanken dazu gemacht und wir haben zurück und nach vorn geblickt in dieser Sendung, die Sie natürlich auch als Podcast finden auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Ich bin Liane Stahl.